Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guerilla FM. Ich bin wie immer Petra, aber viel spannender heute ist, es ist eine Petra on Tour Folge. Und ich habe einen super spannenden, super interessanten Gast bei mir heute, nämlich Maurice Ressel ist da. Hallo Maurice.
Hi.
Hi.
Schön, ja, dass ich da sein
darf. Cooles Hi. So ist er halt. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und uns an euer Ohr lasst. Maurice, ich bin total happy und total stolz, dass er heute hier ist, weil Maurice ist ein Mensch, den ich, glaube ich, sonst im normalen Leben nie kennengelernt hätte. Wir haben uns getroffen auf einem Sommerfest einer gemeinsamen Bekannten, der Kerstin Gernig. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, dass Kerstin auch vor Monaten mal hier zu Gast war. Und Maurice ist Fotograf. Aber er ist nicht irgendein Fotograf, sondern er ist A, preisgekrönter Fotograf, kommt in der Welt irre viel rum, ist auch Videograf im Übrigen, vielleicht erklärst du uns gleich nochmal ganz kurz, was das ist. Ja, und ist, arbeitet überwiegend, das finde ich super spannend und hohen Respekt für weltweite Hilfsorganisationen. Willkommen Maurice, nochmal ganz toll, dass du da bist. Maurice, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, also vielleicht erstmal Fotograf zu werden und dann, wie bist du denn zu den Hilfsorganisationen gekommen? Wie kam das denn?
Ja, also genau, das sind ja zwei unterschiedliche Geschichten. Also wie bin ich zur Fotografie gekommen und wie habe ich dann angefangen, für Hilfsorganisationen zu arbeiten? Also ich habe damals auch Grafikdesign gemacht und ein Kollege von mir wollte so Außenfassaden designt bekommen für einen Laden. Und da hatte ich ihn nach einer Digitalkamera gefragt und wollte bei uns in Münster damals noch in Nordrhein-Westfalen in der Stadt rumrennen und so Außenfassaden fotografieren, damit ich mal so einen Eindruck bekomme.
Einfach so, dann, just for fun, hobbymäßig,
ja? Einfach so, genau. Okay. Um genau, einfach einen visuellen Eindruck zu bekommen. Und hatte dann so eine ganz kleine, kompakte Digitalkamera und bin dann 2 Wochen damit rumgerannt. Er hatte es mir 2 Wochen gegeben. Und dann fing ich dann auch außerhalb dieses kleinen Auftrages an zu fotografieren. Und dieses Spontane, dieses Mediums, dieses Direkte und das Kommunikative, das hat mich damals umgehauen. Das war.
Hast du dann damals auch Menschen dann fotografiert, neben den Hausfassaden?
Ja, genau. Ich bin dann irgendwann in unserer WG, ich habe damals mit 3 Mädels zusammen gewohnt, habe die dann fotografiert, bin dann rumgerannt und genau, das war so der Anfang. Und dann hat das nie nachgelassen, ne? Mit der Fotografie oder mit der Begeisterung. Und dann 2000, also ich hatte eine Ausbildung gemacht, also ich habe mich dann richtig dafür eingesetzt.
Also Fotografenausbildung?
Genau, also ich habe dann auch Gott sei Dank bei einem ziemlich guten Werbefotografen dann einen Ausbildungsplatz bekommen und habe das auch durchgezogen und war dann auch in der kommerziellen Fotografie zu Hause. Also ich habe erst Werbung produziert und hatte mich dann 2007 auch selbstständig gemacht damit. Und bin dann aber relativ schnell unglücklich damit geworden, weil ich dieses Aufgesetzte, dieses Künstliche der Werbewelt, es war einfach nicht meins und ich habe das auch nicht so als meinen Weg gesehen. Mhm. Und 2010 baute Titus Dittmann zum ersten Mal für Skate Aid, für seine neu gegründete Hilfsorganisation Skate Aid, einen Skatepark in Afghanistan. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt und da ich selber auch Skateboard fuhr damals, habe ich dann mich vorgeschlagen als derjenige, der dann den Kids dort das Skateboardfahren beibringt.
Und ein Skatepark in Afghanistan.
Ein Skatepark allein,
das
in Afghanistan.
Finde ich schon irgendwie irre.
Ja, das war schon irre. Das war damals, Wahnsinn. War das schon auch eine ziemlich verrückte und irre Nummer irgendwie.
Gibt es denn noch den Skatepark?
Den gibt es noch, ja, den gibt es. definitiv.
Cool.
Und dann bin ich da 2010 rüber, hatte natürlich meine Kamera mit im Gepäck. Mhm. Und genau, habe dann erstmal primär den Kids halt das Skaten beigebracht und dann die Fotos, die ich dann mit nach Hause gebracht habe. Also ich war da 3-4 Monate.
Wow.
Und die Fotos, die ich mit nach Hause gebracht habe, da waren die so begeistert von. Also es war dann schon so sehr dokumentarisch. Mhm. Und da fing das dann an. Ne? Auch die Idee, unabhängig von Skate-Aid dann für Hilfsorganisationen unterwegs zu sein. Und das war so der Funke.
So die Initialzündung.
Die Initialzündung, oder so,
ja.
Genau.
Wow, spannend. Und wie ist das dann, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt mit den Hilfsorganisationen? Hast du diese ersten Fotos, hast du die irgendwie veröffentlicht? Oder hat der Titus vielleicht gesagt, hey, komm, da ist eine Plattform, wir machen das mal publik? Oder wie lief das? Wurden da sozusagen noch mehr Leute aufmerksam? Und wie kamen dann die nächsten Schritte, dass andere auch auf dich aufmerksam wurden?
Genau, also das ging erstmal von mir aus. Also es war einfach meine Idee, mich jetzt von der kommerziellen Fotografie loszulösen und auch diesen Bereich des Fotojournalismus kennenzulernen und zu gucken, wie funktioniert das? Was ist das überhaupt? Und dann hatte ich auch erstmal den Umweg über wirklichen Journalismus gemacht. Also ich wollte dann wirklich auch Stories erzählen, Storytelling ausprobieren. Also wie funktioniert es wirklich, über mehrere Bilder eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und so, das entwickelte sich so aus verschiedensten Richtungen. Und da ist aber noch keiner auf mich aufmerksam geworden oder so. Das ist kam schon alles so aus meiner Initiative heraus. Und im Nachklang muss man schon sagen, dass wenn ich da nachgelassen hätte oder auch nicht so dafür gebrannt hätte, dann wäre das auch jetzt nicht so weit gekommen oder auch nicht so groß geworden. Das ist mir schon nicht zugeflogen. Aber also das mit Titus war ein Anfang und ich habe gesehen, dass meine Bilder auch erheblich besser waren als von anderen sozusagen. Und das hat mich natürlich ermutigt und dann habe ich es gestartet. Dann wollte ich mehr. Und
stark.
Es hat aber auch lange gedauert.
Wie hast du das denn gemacht, dass du so schnell diesen Bekanntheitsgrad gefunden hast oder auch deine Spezialisierung auf diese Hilfsorganisationen? Also kam das sozusagen mit von denen oder war das auch von dir total gewollt und du bist aktiv in die Richtung vorgegangen? Also Stichwort Akquise oder so oder Kundenfindung.
Ja. Ja, also mir war dann schon auch relativ schnell klar, dass man ein Profil finden muss und wenn man das gefunden hat, dass es dann auch viel einfacher ist. Mhm. Und
hast du das so marketingmäßig aus dem Bauch raus gemacht oder hattest du da auch irgendwie jemanden, einen extern an deiner Seite, der gesagt hat, ey, mach mal richtig Zielgruppenfindung, Marketing und so? Oder?
Ja, also in der Tat gab es da einen Freund, der ist so eine Art Friseur, der macht Dreadlocks und Hi Ananda.
Ja, wenn er uns hört, schöne Grüße, ne? Ja.
Und der hatte wirklich sehr, sehr erfolgreich sein Business aufgezogen, also deutschlandweit sehr, sehr erfolgreich, ist er auch sehr, sehr erfolgreich und hatte eine super schöne Webseite sich aufgebaut und wusste auch viel von SEO, also Search Engine Optimization und dann haben wir uns mal über meine damalige Webseite gebeugt und er hatte mir dann schon nahegelegt, dass das auch ein zentraler Punkt ist, wirklich die Webseite gut aufzubauen und da so auch ein Profil zu zeigen. Also nicht nur zu wissen, wo man hin will, sondern das auch zu visualisieren und weil irgendwann kommt der Kunde, der wichtig ist und der muss dann auf die Seite gehen und sagen, ah.
Und hast du dann ganz viele oder mehr als vorher Fotos auf die Webseite gestellt oder in irgendein anderes Portal und dann verlinkt oder so, dass du da mehr von deiner Arbeit gezeigt hast? Oder wie lief das dann?
Also es gibt natürlich so eine Grauzone, also wo du etwas willst und wo du noch nichts zeigen kannst. Mhm. Das ist natürlich auch die schwierigste Zeit zu überbrücken. Mhm. Gerade wenn man auch im Visuellen arbeitet, also ob du jetzt Fotos oder Videos erstellst. Also du willst etwas und die anderen wollen etwas sehen, was du schon gemacht hast, aber du hast es noch nicht gemacht. Ja. Und dann auch die Aufträge zu finden, die dir den Raum geben, um das zu machen zu können quasi, was du auch willst und wofür du auch Geld bekommen
und
willst.
Die dir und Aufträge auch das Vertrauen schenken, ne?
Genau.
Ja.
Und das ist natürlich die schwierigste Zeit und ich glaube, da hören auch viele auf. Mhm. Aber man muss halt hartnäckig bleiben und ich glaube, wenn man etwas gefunden hat, wofür man brennt, dann ist das auch, kann man auch diese Zeit einfach überstehen. Wenn man wirklich für etwas brennt, wenn man was gefunden hat, wenn man es wirklich will.
Na, wenn die Hörer jetzt deine Gesten sehen könnten, dann wissen sie, und wie du brennst, ja?
Ja.
Aber hallo. Viele kennen das ja auch und sagen dann, Mensch, was soll ich denn so am Anfang als Referenzen auf meine Webseite packen? Ich habe ja für meinen ehemaligen Arbeitgeber gearbeitet, ich kann ja nicht diese Referenzen als meine Referenzen nehmen. Und wie fange ich denn dann erstmal an? Das war das im Prinzip, was du eben beschrieben hattest, ne? Hm. Und, oder?
Genau.
Und wie bist du denn da den Schritt weitergekommen, dass sozusagen Titus, Skated oder wer auch immer dann noch dabei, dich irgendwie weiterempfohlen hat? Oder bist du da proaktiv von dir aus vorgegangen und hast einfach dann andere Organisationen dieser Zielgruppe, also dieser Gruppe oder Branche, wenn man so will, im Marketing-Sprech, kontaktiert und bist die selber angegangen? Mhm. Wie lief denn das?
Also genau, also ne, irgendwann saß ich natürlich am Schreibtisch und habe mir überlegt, wie machst du das jetzt? Wie kommst du jetzt weiter? Mhm. Und weil das ist, erstmal ist das eine Mauer, erstmal ist das eine Hürde. Mhm. Und
im Kopf und nach draußen.
Und nach draußen, absolut. Und ich glaube, das ist nicht branchenübertragbar, glaube ich. Aber ich habe dann entschlossen, auch Aufträge umsonst zu machen. Mhm. Und gesagt, okay, wie kriege ich jetzt einen Benefit hin, also eine Win-Win-Situation? Und die war für mich damals auch schon gegeben, wenn mich Hilfsorganisationen ins Ausland geschickt haben, ohne dass sie mich bezahlten.
Sie zahlten deine Kosten?
Sie zahlten meine Kosten, okay. Aber ich habe dann wirklich tatsächlich, wenn ich jetzt einen Monat, ich war dann auch manchmal einen Monat oder eineinhalb Monate dann im Ausland, habe ich durchgearbeitet. Also ich habe dann vom ersten Tag an bis zum Schluss, bis mein Körper versagt hat quasi, durchgearbeitet und habe Serien für Serien produziert. Und habe ja so viel wie möglich aus diesen Reisen rausgeholt und mich auch vorher informiert. Also was wollen die Leute sehen? Was ist State of the Art? Wie läuft das? Welche Objektive benutzen? Das ist alles im Vorhinein recherchiert, geguckt und dann halt auch umgesetzt und geplant. Also auch nicht auf die Hilfe der Organisationen, sagen wir mal, erhofft oder gebaut, sondern auch ganz viel selber mit den Partnern vor Ort besprochen und jede Möglichkeit genutzt. Mhm. Und das meine ich damit. Also man darf nicht hoffen, dass es einem zugeflogen kommt, sondern es ist, baut sich alles immer auf die eigene Initiative auf. Und das ist dann, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn man dann vor einer Aufgabe steht oder vor einer, wenn man stagniert oder so, dann hat man nicht richtig gedacht. Dann muss man einfach kurz seine Gedankenblase platzen lassen und nochmal neu anfangen und dann
neu füllen,
ja. Und gerade bei solchen Reisen, die auch so unvorhersehbar sind, da lernt man natürlich auch extrem viel zu improvisieren und. Also das baut alles irgendwie aufeinander auf und es war alles Eigeninitiative. Man muss dann letzten Endes sich die Jobs selber beschaffen und gucken, wie kommt man da ran.
Und wie bist du da rangekommen? Gab es da irgendwie so eine Schlüsselaktivität oder so bei dir?
Ich habe erstmal mir einen Überblick verschafft. Also ich bin da schon sehr systematisch dran gegangen. Das war jetzt auch kein Zufall. Ich habe erstmal geguckt, was sind meine Kunden, also Hilfsorganisationen. Mhm. Das sollte schon mal sein. Mhm. Und dann guckt, also wer sind die? Wo sitzen die? Wie viel gibt's davon? Mhm. Und dann angeschrieben.
Hast du die angeschrieben oder auch angerufen?
Ja, also das ist natürlich logisch. Anschreiben und dann sofort anrufen nach einem Tag oder zwei. Absolut. Also erst ein Portfolio erstellt mit den Bildern, die ich hatte. Und das ist ja auch schon so ein mutiger Schritt. Ich hatte auch nicht viele. Und dann zu sagen, doch, das reicht. Das reicht, ist egal. Auch wenn man das Gefühl hat, das reicht nicht. Es reicht, wenn man dann auch mit denen redet und sagt, hey, auch offen ist und sagt, ich will auch dazu lernen oder ne, wir machen das jetzt pro bono einfach und schick mich da mal hin, das wird schon gut.
Und wie waren so deine, lass mich mal machen. Genau. Wo würdest du sagen, ist denn dann der Durchbruch dir gelungen, dass du diese Schwelle verlassen konntest? Also dass du gesagt hast, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich so ein Level erreicht, jetzt kommen die auch auf mich zu oder ich kann mit einem anderen Selbstbewusstsein und einem anderen Auftreten jetzt an die rantreten und kann auch jetzt guten Gewissens auch vorher mit Sicherheit Geld für meine Arbeit verlangen.
Es gab da auf jeden Fall einen Moment und das war einfach ein Moment, in dem ich eine Information bekommen habe, die sehr, sehr zentral und wichtig ist, weil ich hatte keinen wirklichen Überblick über die Preise und die Honorare und Durch einen Zufall hatte ich dann eine Schlüsselinformation bekommen, die jetzt gar nicht mal so mit dem Inhalt zu tun hat, sondern es war auch so eine Art Initialzündung nochmal. So, ach komm, das kriegst du doch hin und das kannst du jetzt verlangen einfach. Ich hatte schon so viel Serien fertig und war damit auch relativ zufrieden und hatte dann die Information, ja, was so an Honoraren möglich ist, was gezahlt wird und was gezahlt werden kann. Und dann habe ich nur noch Akquise gemacht.
Also ich habe wirklich noch mehr gepowert.
Und das hat bis jetzt auch nicht aufgehört. Also
Wahnsinn.
Also ich denke mal, 70% meiner Zeit ist Akquise.
70%. Wow. Und ich meine, du hast ja auch zu tun mit der Organisation deiner Reisen. Also es ist ja nicht, dass du irgendwie wie unser Einzieher für ein Training buchst ein Hotel und einen Flug und eine Bahnfahrt oder so und dann setzen wir uns fröhlich da rein und dann ist gut. Du musst ja auch die Reisebestimmungen kennen, du musst die gesundheitlichen Risiken abwägen, du musst wahrscheinlich dich um Unterkünfte kümmern, oder? Also was hängt denn da alles dran,
was du alles machen musst? Ja. Also ich nutze schon sehr die Strukturen der Hilfsorganisationen und der Projektpartner vor Ort. Also das ist dann schon im Gegensatz zu einer investigativen journalistischen Arbeit im Ausland oder in Krisengebieten nochmal was ganz anderes, weil ich, wie gesagt, die Strukturen der Hilfsorganisationen nutzen kann. Und das ist natürlich schon, würde ich jetzt mal sagen, sehr edel.
Aber reicht immer noch, ne? Was noch zu tun ist, oder?
Definitiv, ja, absolut, klar. Also, aber das ist dann eher konzeptionell. Und was man nicht vergessen darf, ist die Ausrüstung. Also die Ausrüstung ist das A und O und ist auch schon so ein kleines Geheimnis. Also was braucht man wirklich?
Musst du auch nicht preisgeben.
Nein.
Sorry, für alle aber Fotografen, dafür braucht man, die zuhören, sorry, ist seins.
Nein, also wenn jetzt Fotografen zuhören, die schmunzeln vielleicht ein bisschen, aber es ist schon so. Also man braucht sehr, sehr lange, um eine wirklich gute Ausrüstung zusammen zu haben, wo man sich wirklich drauf verlassen kann und wo man sagen kann, egal wo auf der Welt, ich kriege das schon irgendwie hin, für euch da was Gutes zu machen, ohne dass dann Risiko besteht.
Ja, ich kann das gut verstehen.
Und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch.
Nochmal kurz zum Punkt Akquise. Du sagtest ja 70% deiner Arbeit ungefähr macht Akquise aus, ja? Die schlechte Nachricht für alle, die jetzt denken, boah, ich habe so eine tolle Idee und wo sind die Kunden, ne? Du sagst, jetzt machen immer noch 70% circa deiner Arbeit Akquise-Tätigkeiten aus. Obwohl du ja jetzt so gesetzt bist und so bekannt bist und die Erfahrung schon hast, ja. Hast du einen Tipp, wie kann man seine Akquise-Hemmungen überwinden? Gerade am Anfang, wenn man eben noch nicht so, wie du es auch vorhin beschrieben hast, du hattest zwar schon was, aber du hast gemerkt, ja, so viel ist es eben noch nicht, was ich zeigen kann. Wie hattest du da auch so eine Hürde im Kopf oder kanntest du das gar nicht?
Absolut, absolut. Ich glaube, das ist aber jetzt persönlich oder eine subjektive Wahrnehmung und natürlich auch dann wieder eine subjektive Maurice-Lösung sozusagen. Ja. Aber es ist ja meistens so, wenn einem etwas wichtig ist, dann, also unabhängig von der Situation, ob jetzt beruflich oder privat, dass man dann weniger risikobereit ist, man ist vorsichtiger,
ängstlicher.
Und da habe ich gemerkt, dass mein Geist mir ein Schnippchen schlägt. Ja, wenn mir das so wichtig ist, dass ich mehr oder weniger traue. Und ich musste mich so ein bisschen nicht wütend machen, aber so, ach komm, jetzt machst du es, ist egal, was die denken. Ja. Es ist dir auch überhaupt nicht mehr wichtig. So setz dich da jetzt einfach hin und machst das und wenn die schon Lust haben, dann sollen sie kommen, so nach dem Motto. Ne? Also nicht von seiner Perspektive aus oder nicht von der Perspektive der Kunden denken, mein Gott, was denken die jetzt über mich, was sollen die über mein Produkt, meine Idee denken, sondern andersrum zu sagen, das, was ich mache, ist schon gut, schon richtig so. Ich habe da auch richtig Bock drauf und habe auch Bock, Kohle damit zu machen.
Und du weißt, du kannst was Tolles produzieren und das werden die hinterher mögen. Ja,
und wenn die das nicht wollen, dann machst du halt was anderes. So nach
dann
dem Motto. Dann guck, aber du musst es ja probieren.
Ja. Ja,
und dann einfach raushauen und dann auch so auftreten. Also aber das kommt dann.
Du hast klar dein Denken verändert. Du hast einfach dein Gedankenmuster, das Negative durchbrochen, unterbrochen und gesagt, nee, jetzt anders.
Genau.
Super, toll.
Einfach machen.
Ja. Toll, mutig. Cool.
Ja. Also man muss es einfach irgendwie machen. Das hört sich ziemlich
banal an,
aber es ist einfach...
Die effektivsten Dinge sind einfach, ne, würde Herr Einstein sagen, nicht
banal. Das ganze Leben ist, wenn es glücklich sein soll, ist das Leben sehr einfach, ja.
Es kann zumindest sehr einfach sein, nur nicht jeder macht es sich so, ne?
Genau.
Stimmt, sehr schön. Wenn du jetzt heute mal so zurückblickst, hättest du irgendwas anders gemacht in der Vergangenheit?
In Bezug auf Akquise?
Ja, so auf deinen Werdegang bezogen. Also vielleicht auch in Bezug auf Akquise oder auch wie du zu Aufträgen gekommen bist. Ja, es ist schon Akquise. Ja. Ja, vielleicht auch, wie du deine Zielsetzung war vielleicht.
Also ich glaube, ich hätte viel mehr oder viel früher angefangen, mich zu vernetzen und zu fragen, wie etwas funktioniert. Ich glaube, da, wenn man jetzt, man muss sich ja am Anfang immer einen Überblick verschaffen, wenn man neu in irgendeiner Branche oder in irgendeiner Idee ist, egal ob das jetzt Medien, Handwerk oder, also alles ist erstmal kompliziert und man muss es durchblicken und diese Mechanik verstehen und da gibt es immer Leute, auch im nächsten Umfeld meistens. Und wenn nicht, dann kann man sie auch anschreiben, die auf Facebook, die haben ja alle Accounts, haben Webseiten, die fragt man dann einfach an und sagt, hey, ja, ich habe Bock, das zu machen und lass uns mal skypen, lass uns mal telefonieren.
Also vernetzen.
Erzähl mir das mal. Erzähl mir mal, wie es läuft.
Also vernetzen im Sinne von, vielleicht hat einer Tipps für dich oder du kannst dem was geben oder man weiß nie, wozu einer, der einen kennt oder so, ja. Und du nutzt welche, du hast Facebook eben schon erwähnt, welche anderen sozialen Netzwerke nutzt du noch für dich? Gibt es noch welche oder ist Facebook dein hauptsächliches Netzwerk?
Ja, also ich nutze das eigentlich beruflich gar nicht. Also ich bin da kein Social Networker, beruflich überhaupt nicht. Also meine Kunden sind auch da nicht unterwegs. Das muss man jetzt auch so sehen, das ist für mich
deswegen habe ich auch jetzt nochmal nach Facebook gefragt.
Also nicht so effektiv.
Facebook auch nicht beruflich so wie, ja, unsere Kunden sind da auch nicht hauptsächlich. Ja. Deswegen frage ich nochmal, gibt es ein anderes Netzwerk so, was für dich branchenspezifisch oder vernetzt du dich einfach so im Sinne von, du suchst dir die raus und dann wird eben persönlich kontaktiert?
Genau. Absolut. Also es gibt natürlich noch LinkedIn, das ist noch
internationaler.
Da könnte ich bestimmt noch mal was reißen, aber ich merke mittlerweile, dass ich das auch nicht mehr brauche. Also ich habe wirklich jetzt zu vielen großen internationalen Hilfsorganisationen direkten Kontakt, die kennen mich und das würde dann jetzt so laufen. Und mein Geschäftsmodell ist jetzt auch eigentlich anders. Oder wie ich an Aufträge komme, das läuft so nicht über soziale Netzwerke. Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Viel Empfehlung?
Ja, es ist mittlerweile geht es auch richtig über Empfehlungen. Das merke ich auch. Also es ist eine Kettenreaktion im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann. Und das ist auch gut so.
Toll. Nochmal, welcher Preis ist dir denn besonders ans Herz gewachsen von deinen Auszeichnungen? Du hast ja diverse bekommen, ne?
Ja. Dieses Jahr hatte ich halt zwei wichtige Awards, also einmal der Fine Art Photography Award, da hatte ich da habe ich den Platz 1 gemacht im Bereich Fotojournalismus und da hatte ich auch ein Bild ausgeschlagen quasi, der ist dann Zweiter geworden, der auch einen sehr hohen Preis, ich glaube sogar auch den ersten Preis im WordPress Photo Award gemacht hat und das war natürlich schon auch für mich nochmal so ein anderes Level, wo ich gemerkt habe, okay, du hast eine Chance, ne, mach da weiter. Das war auf jeden Fall, war super. War eine schöne Situation.
Und eine besondere Liga auch, ne?
Genau.
Wow.
Und dann auch noch der PX3, das ist aus Paris einer, auch ein sehr bekannter Award und da war ich auch, habe ich den Platz 3 gemacht im Bereich Fotojournalismus und das war dann auch eingereiht zwischen den Besten, die es so gibt und das war auch schön und zeigt halt, dass es sich lohnt, auch weiterzumachen und da dran zu bleiben.
Toll, toll. Und jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, gibt's noch eine Sache, der Maurice, der ist nicht nur für das Visuelle zuständig, er ist auch für das Auditive manchmal zuständig, nämlich ich habe gehört, du machst auch Vorträge, richtig?
Ja, das kommt immer häufiger vor. Genau.
In Ausnahmefällen sicherlich, ne?
Also in Ausnahmefällen.
Fällt es immer noch durch die Linse gucken, ne?
Genau. ja, aber genau, es ist, scheint auch interessant zu sein, was ich mache, gefragt zu sein. Also die Leute wollen hören, was man da so erlebt. Also auch, das sind ja auch Art Berichte, die man dann auch erzählen kann. Ne?
Und gibt es da bestimmte Kundengruppen eventuell, die dich besonders gerne buchen oder hören wollen?
Nein, dafür ist es noch zu unbeständig. Also okay. Das ist nur.
Na, vielleicht ja jemand von unseren Hörern, oder?
Ja, gerne, klar.
Also, wenn es irgend passt, ja. Und ihr könnt dann mit Maurice mal über das Honorar verhandeln. Ne?
Genau.
Maurice, danke. Ich finde das total spannend, weil ich finde, Fotografie ist für mich so ähnlich wie Schauspieler. Das sind so Berufe, oder Musiker. Das sind so Berufe, wo du klischeemäßig auf den ersten Blick denkst, ja, hallo, kann man denn davon leben? Ne? Also, es ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, dass man da so eine stringente Karriere macht. Ne? Und also, Hut ab, Chapeau, du hast es geschafft, ja, und du bist nicht abgehoben. Du bist total bodenständig und sehr, ein sehr, sehr bewusster Mensch. Im Nachhinein, so aus all dem, was du an Erfahrung gesammelt hast, was würdest du denn jungen Fotografen mit auf den Weg geben, die auch in dem Bereich, vielleicht nicht auf Hilfsorganisationen speziell, aber einfach Fotografen, die auch brennen für das, was sie tun, was würdest du ihnen mitgeben? Was wäre so das Wichtigste, was sie befolgen sollten? Vielleicht ein oder zwei Tipps.
Also man muss natürlich dazu sagen, dass Fotografie ganz viele Sparten hat. Also es gibt ganz viele Bereiche. Und natürlich, klar, ich bin jetzt brennender Dokumentarfotograf und Fotojournalist. Und ich würde das schon auch als eine der Stärken der Fotografie bezeichnen. Mhm. Sagen also, dass diesen Moment festzuhalten, Situationen und Zwischenmenschlichkeit und Gefühle und das alles, was wirklich vergänglich ist im Moment, das festhalten zu können. Mhm. Du hast auch mit der Videografie auch die Chance, das zu tun. Und den jungen Fotografen die da in diese Richtung gehen, würde ich natürlich schon empfehlen, auch nicht nur drauf zu halten und nicht nur zu gucken, dass man das abbildet, was da ist, sondern auch mal in Bezug auf Storytelling zu schauen und zu gucken, wie kann ich Geschichten erzählen, also auch konzeptionell zu denken, zu gucken, wie kann ich eine Geschichte schön erzählen. Deswegen bin ich auch zu Video gekommen, also da kommt das also Auditive noch dazu, also Audio, Bewegtbild, was ist noch dann da daneben, also was kann ich da, wie kann ich es erweitern, wie kann ich Geschichten schöner erzählen? Und das ist jetzt so mein persönlicher Weg und das kann ich auch jedem empfehlen, also diesen Bereich des Storytelling nochmal zu durchleuchten und zu gucken, und das macht einfach richtig Spaß. Und es kann auch künstlerisch sein, kann auch künstlerisch werden. Und klar, das ist dann kein Fotojournalismus mehr oder kein Journalismus mehr, aber es kann Elemente enthalten und auch die Wahrheit erzählen oder abbilden. Und das ist für mich genial. Ne? Also da geht es auch für mich dann weiterhin.
Also, ihr habt's gehört, ja? Wer von euch irgendwie in die Richtung tätig sein möchte, auf zum Storytelling in aller Munde. Und wir haben dich wunderbar gehört, um viel mehr von dir zu sehen, können wir auf deiner Website gehen, richtig?
Ja, gerne.
Auf www.mauriceressel.de.
Exakt.
Ja, super. Da gibt's, folgt auch in den Shownotes, dann seht ihr Maurice live und in Farbe auf einer der letzten Seiten, glaube ich. Und davor all die tollen Sachen, die er bisher oder dort jedenfalls veröffentlicht hat. Toll.
Ja, ich freue mich.
Tausend auf jeden Dank Besucher. Für deinen Besuch hier. Genau. Ich hoffe auf viele Besucher für Maurice. Wir hoffen auf viele Hörer für diese Folge. Und wenn ihr mögt, schreibt uns Kommentare. Schreibt uns bitte auch gerne einen Kommentar oder eine Rezension in iTunes. Maurice, tausend Dank, dass du hierher gekommen bist, auch wenn das kein weiter Weg für dich war, hier in Berlin, noch zumindest. Und die nächste
Reise. Durch den Betondschungel, genau.
Genau, den Betondschungel. Und die nächste Reise steht ja, glaube ich, bald an, ne?
Ja, ja.
Die geht dann viel weiter weg, ne? Wohin geht die?
Nach Äthiopien.
Nach Äthiopien. Gut, dann da werden wir keinen Podcast hinkriegen. Also.
Ja, obwohl, kann ich dir schicken.
Da macht es möglich. Dann, genau. Ein bisschen anders dann wahrscheinlich von der Qualität.
Ja, das glaube ich auch.
Genau, super. Herzlichen Dank. Alles Gute für Äthiopien.
Dankeschön.
Euch da draußen eine ganz, ganz tolle Woche. Und schaut mal durch die Linse, schaut mal in euch rein, was ihr hört und was ihr seht und was ihr damit mitnehmen könnt. Und denkt mal über Akquise nach. Ich finde, das waren fantastische, schöne Gedanken, die Maurice dazu uns mitgeteilt hat. Nochmal, merci, schönen Dank. Und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.